Bevor es mit dieser Podcast-Folge gleich losgeht, eine wichtige Sache vorab. Also bleib bitte kurz dran. Wieso hörst du diesen Podcast? Weil du dich mit Rhetorik beschäftigen willst, ja. Aber willst du dich selbst darin auch verbessern? Selber an dir und deiner wichtigsten Fähigkeit für Erfolg arbeiten? Das Anhören meines Podcasts wird dich dabei unterstützen und auch gleich wartet wieder eine spannende Folge auf dich. Aber ehrlich, wirklich voranbringen wird dich meine Empfehlung an dich jetzt. Das kostenfreie Live-Rhetorik-Training mit mir, Michael Ehlers, Rhetoriktrainer. Darin erfährst du, wie du Redeangst besiegen kannst, was du tun kannst, um andere Menschen zu überzeugen, welche Tricks die Profis nutzen, um in allen Situationen Sicherheit auszustrahlen, mit welcher innovativen Methode du über dieses Training hinaus am Ball bleiben und deine Rhetorik in der Praxis trainieren kannst. Sei also dabei. Pausiere gerne die Folge und gehe auf www.rhetorikheld.de. Diese Website findest du auch in den Shownotes. Wir sehen uns dann. Ich freue mich riesig drauf und jetzt viel Spaß bei der Folge.
Ehlers Rhetorik-Podcast. Wer etwas zu sagen hat, sollte reden können. Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie.
Ja, herzlich willkommen nach einer langen Pause. Ich weiß, es tut mir auch ein bisschen leid, aber es war einfach viel zu tun. Viele von euch haben es mitbekommen, ich bin viel gereist. Dazwischen war auch ein wunderbarer Urlaub auf dem Segelboot. Und alles das hat dafür gesorgt, dass Podcast produzieren wirklich, es war nicht daran zu denken, passte nicht in meine Arbeitsabläufe, leider. So, jetzt bin ich wieder vor der nächsten Reise. Es geht über Rom, die Toskana zu einem Seminar Rhetorik Teil 3 und dann auf einen Kongress, auf den ich 5 Tage gebunden bin und habe gedacht, okay, diese Zeit überbrücke ich jetzt, indem ich Lesungen mache aus meinem wichtigsten Buch Rhetorik, die Kunst der Rede im digitalen Zeitalter. Und ich fange an mit dem Kapitel, mit der Überschrift, was ist Kommunikation, Kommunikationsmodelle im Vergleich. Los geht's. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung, intelligent, beweglich, emotional, liebend, schaffend, kreativ. Was für ein wunderbares Wesen. Leider kann er sprechen. Von mir. Sämtliche Lebewesen auf diesem Planeten tragen ein geniales Kommunikationssystem in sich, auch der Mensch. Oft ist es jedoch beim Menschen so, dass Umstände wie familiäre Prägung, Umwelt, Schule, Ausbildung oder Studium diese intuitiv funktionierenden Systeme irgendwie angreifen. Wie gut diese Systeme in der Natur funktionieren, möchte ich Ihnen anhand des Wood Wide Web zeigen. In kaum einem anderen Land dieser Welt haben Wälder einen tieferen Einfluss auf Kultur und Leben seiner Bewohner als in Deutschland. Die mystische Verehrung des alten deutschen Waldes mit seinen Buchen- und Eichenbeständen findet sich in zahlreichen Werken aus Literatur und Kunst wieder. Und die Verehrung des Waldes ist aktuell wie nie. Wir lieben den Ausflug ins Grüne und genießen an warmen Sommertagen den Aufenthalt im Schatten der Baumkronen. Waldbaden oder ganz modern Shinrin-yoku ist auf dem Weg, der neueste Trend zu werden. Bäume produzieren Sauerstoff, sie sind die grünen Lungen unserer Erde. Wälder liefern uns Baustoff und Feuerholz und dienen uns gleichzeitig zur Erholung. Angesichts dieser großen Bedeutung, die der Wald für uns hat, wissen wir noch ziemlich wenig über das Leben der Wälder und der Bäume. Obwohl der Wald seit Jahrtausenden die deutsche Landschaft und Kulturgeschichte prägt, haben wir bislang nur rudimentäre Erkenntnisse von dem komplizierten Zusammenspiel in seinem Innern und von seinen Funktionsweisen. Wussten Sie beispielsweise, dass Bäume miteinander kommunizieren können? Vom Wood Wide Web zum brillanten Redner. Erst um das Jahr 2010 herum setzte sich unter Wissenschaftlern im Zusammenhang mit pflanzlichen Verhalten mehr und mehr die Sichtweise durch, dass die Bäume im Wald ein intelligentes und lebendiges System bilden und in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren. Einer breiten Öffentlichkeit wurde diese ganz neue Sichtweise durch das Buch von Peter Wohlleben, Das geheime Leben der Bäume, bekannt. Ganze Wälder verfügen über ein weit verzweigtes unterirdisches System von Wurzel- und Pilzgeflechten, die auch als Wood Wide Web bezeichnet werden. In regelmäßigen Austausch liefern Pilze dem Baum Stickstoff und Phosphor, wofür dieser Zucker aus der Photosynthese hergibt. Durch diesen faszinierenden Austausch sind Bäume in der Lage, sich gegenseitig zu unterstützen und sogar Familien- und Freundschaftsbeziehungen einzugehen. Ein unterirdisches Netz aus Wurzeln und Fäden, das den kompletten Waldboden durchzieht, ermöglicht den Bäumen, Informationen über den Zustand anderer Bäume aufzunehmen. Wie geht es dem Nachbarn? Sind sie gesund oder krank? Ist ihre Baumkrone ordentlich ausgebildet oder kämpfen sie noch immer mit dem Wasserarm letzten Sommer? Wer gesund ist und viel Energie hat, versorgt damit die schwächeren Artverwandten in seiner Umgebung. Eigentlich ist es verwunderlich, dass uns diese Entdeckung so sensationell vorkommt. Denn schließlich sind Bäume Lebewesen und alle Lebewesen kommunizieren. Wale übertragen ihre Gesänge per Schallwellen, wobei jede Art andere Frequenzen zu nutzen scheint. Vögel zwitschern und Menschen reden miteinander. Das biologische System auf der Erde ist ein Wunderwerk der Kommunikation. Sie ist wahrhaft überall und überall ist Kommunikation. Jedes Lebewesen ist von Anfang an dazu in der Lage, nicht nur Menschen und Tiere, sondern auch Pflanzen und Bakterien, sogar Viren, die noch nicht einmal als Lebewesen gelten, können kommunizieren. Neuerdings bringen wir selbst Maschinen bei, ganz ohne unsere Beteiligung miteinander zu kommunizieren. Noch aber ist der Mensch zweifelsohne die Spitze der Kommunikationsrevolution. Aus diesen wenigen Beispielen können Sie bereits ersehen, dass die Natur über großartige Kommunikationsmodelle verfügt. Auch der Mensch als Teil der Natur verfügt über große, leider oft verborgene Fähigkeiten auf dem Feld der Kommunikation. Menschliche Kommunikation entwickelt sich seit den ersten Anfängen immer weiter und sie wird sich im weiteren Verlauf der Menschheitsgeschichte immer weiter entwickeln. Das ist das Großartige. Leider entwickeln sich die Menschen nicht immer genauso großartig weiter. Nicht von alleine zumindest. Beispiele dafür erlebe ich in meinen Coachings und Trainings immer wieder. Aber ich erlebe auch, wie sich diese Entwicklung in jedem Menschen wieder anschieben lässt. Die Natur hat jedem von uns die Fähigkeiten mitgegeben, die wir als guter Kommunikator benötigen. Was uns daran hindert, diese Fähigkeiten auszuspielen, sind oft unsere inneren und die äußeren Rahmenbedingungen. Faktoren wie familiäre Prägung oder das Publikum, das uns einschüchtert, können uns daran hindern, unsere Redekunst zu entfalten. Aber genau dafür gibt es die Lehre der angewandten Rhetorik. Sie werden beim Hören dieses Podcasts Werkzeuge kennenlernen, die Ihnen helfen, dieser Herausforderung zu begegnen. Dabei ist es egal, wie die individuellen Voraussetzungen sind, ob du Talent hast oder ob du ein Trauma aus der längst vergangenen Schulzeit mit dir trägst. Mit den Werkzeugen, die es in diesem Podcast gibt, wird man unabhängig von Talent und Prägung zu einem brillanten Kommunikator und einen Redner oder eine Rednerin. Es ist mir zunächst ein wichtiges Anliegen, mich zu Beginn einem Thema zu widmen, ohne dass es keine Rhetorik geben würde. So wie wir seit Jahrhunderten die Welt erforschen und vermessen, um sie besser zu verstehen, beschäftigen wir uns auch mit der Erforschung der zwischenmenschlichen Kommunikation. Aber was ist Kommunikation? Nimm dir an dieser Stelle gerne etwas Zeit und überlege für dich, wie definiere ich Kommunikation. Gar nicht so einfach, oder? Wir könnten beispielsweise sagen, wenn wir uns unterhalten, dann kommunizieren wir. Aber natürlich wäre das zu kurz gegriffen. Kommunikation ist ein höchst komplexes Konstrukt, das aus verschiedensten Blickwinkeln betrachtet werden kann. So legt ein Kommunikationswissenschaftler völlig andere Maßstäbe als ein Psychologe und ein Medienwissenschaftler nähert sich dem Thema verständlicherweise mit anderen Methoden als ein Neurophysiologe. Gerade weil unser Alltag von Kommunikation bestimmt ist, fällt es der Wissenschaft schwer, eine eindeutige Definition zu finden. Was unter Kommunikation zu verstehen ist, kommt auf unseren Zugang zum Thema an. Kommunikation ist beispielsweise einerseits die Unterhaltung mit einem anderen Menschen, meint aber andererseits auch das einseitige Rezipieren von Werbeinhalten über Massenmedien. Kommunikation findet also sowohl face-to-face mit anderen Personen statt, als auch alleine vor dem Fernseher. Durch diese verschiedensten Zugänge sind im Laufe der Kommunikationsforschung zahlreiche Methodenbegriffe und Modelle entstanden. So viele, dass wir uns zwangsläufig beschränken müssen. In diesem Podcast konzentriere ich mich auf zwischenmenschliche Kommunikation, die auf Produktion und Rezeption von Sprache und oder Mimik-Gestik ausgelegt ist. Auch dieser Teilbereich eröffnet unterschiedlichste Betrachtungs- und Herangehensweisen. Kommunikation in unserem Sinne bedeutet den Austausch und die Übertragung von Informationen und ist durch verschiedenste Eigenschaften definiert. Sie ist gleichzeitig intentional, partnerorientiert und symbolisch. Dass es kompliziert sein kann, erkennst du daran, dass es auch nicht intentionale Kommunikation gibt. Dazu gehört beispielsweise unwillkürliche Mimik oder Gestik. Wir lernen diese Micro-Expressions später kennen. Aber unser erstes Begriffstrio entwirren wir am sichersten anhand von Beispielen. Bitte folge mir in die Welt der Rhetorik. Beschimpfen wir wild mit dem Mittelfinger gestikulierend über den Gartenzaun hinweg unseren Nachbarn, weil er während der Mittagsruhe Rasen mäht, so ist dies eine intentionale, partnerorientierte und symbolische Handlung. Erklärung. Intentional bedeutet, dass das Verhalten mit einer Absicht, einer Intention, einer Erwartung und einem Ziel verbunden ist. Würden wir anstatt zu meckern, wutentbrannt, Dinge durch unsere Wohnung werfen, wäre dies bezogen auf unser Lärmproblem zwar intentional, weil wir uns davon versprechen, dass es uns danach besser ginge, es entstünde aber keine Kommunikation mit dem Nachbarn. Partnerorientiert heißt, dass wir mit einem Gegenüber interagieren. Dieses Gegenüber ist natürlich der Nachbar. Ein nicht partnerorientiertes Handeln wäre also, den röhrenden Rasenmäher entspannt seine Arbeit machen zu lassen, während man selbst intentional vor Zorn in sein Kissen bisse. Die Folge? Es entstünde keine Kommunikation. Symbolisch meint, unter Verwendung eines bestimmten Zeichensystems zu kommunizieren. Diese Zeichen bilden bereits eine gemeinsame Sprache, die wir uns mit dem Nachbarn teilen. Beleidigen wir ihn, versteht er uns. Die Beleidigung lässt sich weiter in verbale, Sprache und nonverbale Mimik, Gestik, Kommunikation einteilen. Selbst wenn wir nicht schreien und ihm nur schmähend mit dem Mittelfinger winken, der lästige Nachbar wird unsere Intention, nämlich auszudrücken, dass wir mit der Wahl seines Zeitvertreibs gerade gar nicht einverstanden sind, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit verstehen. Kommunikation ist natürlich komplizierter als in diesem vereinfachten Beispiel dargestellt. Tatsächlich ist sie hochkomplex und bietet deshalb zahlreiche Gelegenheiten für Missverständnisse. Um sie besser zu verstehen, versucht die Wissenschaft, Kommunikation in bestimmten Regelsystemen festzuhalten, indem sie unterschiedlichste Kommunikationsvorgänge analysiert und diese in Modelle einordnet, macht sie Zusammenhänge sichtbar. Um in der Praxis zu bestehen, benötigen wir zunächst eine theoretische Basis, die wir zu Beginn des Podcasts erarbeiten werden. Keine Sorge, Sie müssen das Kapitel nicht auswendig lernen. Es einmal zu hören reicht vollkommen aus, um anschließend alle Inhalte des weiteren Podcasts deuten zu können. Mit den folgenden Modellen werden Sie einen ganz eigenen Blick auf Kommunikation bekommen und am Ende über eine deutlich größere Vielfalt an rhetorischen Werkzeugen verführen. Friedemann Schulz von Thun, vier Seiten einer Aussage. Zum absoluten Grundlagenwissen gehört heute das Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun. Es ist zugleich das jüngste Modell, das ich vorstelle. Es stammt aus dem Jahr 2002 und besticht durch seinen ausgesprochen praktischen Ansatz. Schulz von Thun ist ein bekannter deutscher Kommunikationswissenschaftler, der sich mit seinem Modell unter anderem auf Paul Watzlawick bezieht. Auch dessen Dialogmodell wird Ihnen im Laufe der Kapitel noch begegnen. Das Modell von Schulz von Thun ist ein sogenanntes Encoder-Decoder-Modell. Die Grundannahme ist, dass wir in der zwischenmenschlichen Kommunikation eine Nachricht auf vier verschiedenen Ebenen senden und wahrnehmen. Der Sender spricht mit vier Schnäbeln und der Empfänger hört analog mit vier Ohren. Schulz von Thun erstellt in seinem Modell ein Kommunikationsquadrat. Jede Seite des Quadrats steht für eine unterschiedliche Kommunikationsebene. Um diese vier Seiten zu veranschaulichen, kommen wir wieder zurück zu unserem geschätzten Nachbarn, den wir zufällig auf der Straße treffen. Er erzählt uns, dass er zuletzt immer wieder Schwierigkeiten hatte, am Abend einen geeigneten Parkplatz zu finden. Daraufhin bieten wir ihm an, dass er gerne nach Absprache den freien Platz in unserem Hof benutzen kann. Einige Tage später rufen wir ihm zu, »Dein Auto steht hier!« Wie lässt sich diese Aussage nach dem Modell von Schulz von Thun nun interpretieren? Sachinhalt. Eine Sachinformation wird ausgetauscht. Der Sender teilt Daten und Fakten. Wir teilten dem Nachbarn mit, dass sein Auto auf unserem Hof steht. Selbstoffenbarung. In einer Aussage gehen wir auch immer etwas von uns selbst preis. Dies kann sowohl bewusst als auch unbewusst geschehen. Wir freuen uns, dass der Nachbar zum ersten Mal unser Angebot, im Hof zu parken, angenommen hat. Je nach Tonfall kann auf dieser Ebene aber auch gerne genau das Gegenteil gemeint sein. Beziehungsaussage. Wie stehen Sender und Empfänger zueinander? Wie jemand angesprochen wird, spiegelt die Beziehung der beiden wider. Handelt es sich um eine höher gestellte Respektperson oder kommunizieren wir auf Augenhöhe? Sind wir gut oder schlecht miteinander gestellt? Der Verzicht auf eine Anrede und die Benutzung von Dein weisen darauf hin, dass wir auf Augenhöhe kommunizieren. Den Bundespräsidenten hätten wir vermutlich anders angesprochen. Und viertens, Appell. Im Normalfall wollen Sender mit ihrer Aussage den Empfänger beeinflussen. Sie wollen ihn dazu bringen, etwas zu tun oder nicht zu tun, zu denken oder zu fühlen. Wir können mit dieser Aussage also auch meinen, fahr deine Karre weg oder ich mach das selbst. Jede Sendung besteht aus diesen vier Ebenen. Passen sie widerspruchslos zusammen, könnte man doch annehmen, die Kommunikation sei gelungen. Doch unfreundlicherweise gibt es nicht nur vier Möglichkeiten, eine Aussage zu tätigen, sondern auch vier Möglichkeiten, diese aufzunehmen. Der Kommunikationswissenschaftler Schulz von Thun beschrieb dies mit den vier Ohren. Das Sachohr, Selbstoffenbarungsohr, Beziehungsohr und Appellohr. Dass die Intention des Senders nicht der Wahrnehmung des Empfängers entspricht, erleben wir jeden Tag. Die Interpretationsmöglichkeiten einer Nachricht sind die Grundlage zahlreicher kommunikativer Missverständnisse. Was, wenn wir den Nachbarn eigentlich loben wollten? Er aber Kritik wahrnimmt. Die Folge wäre eventuell ein kleiner oder größerer Nachbarschaftsstreit. Ärgerlich, aber meist nicht wirklich schlimm. Störungen in der Kommunikation sind aber doch Auslöser unendlich vieler größerer und großer Probleme auf unserer Welt. Doch professionelle Kommunikation kann erlernt werden. Hilfsmittel, um unsere Aussagen mit der gewünschten Intention an den Mann und an die Frau zu bringen, gibt es viele. Nächstes Modell, Paul Watzlawick, 5 Axiome. Das zweite Kommunikationsmodell, das sich mit der Theorie unserer Verständigung beschäftigt, ist Paul Watzlawicks Modell der 5 Axiome. Der Österreicher war Kommunikationswissenschaftler, Psychotherapeut, Psychoanalytiker, Soziologe, Philosoph und Autor. Kein Wunder, dass er bei dieser Bandbreite nach Lösungsansätzen für Kommunikation suchte. Ähnlich wie Schulz von Thun ging es Paul Watzlawick um die Ursachenforschung von kommunikativen Störungen, die er in seinem Hauptwerk niederschrieb. Der Begriff Axiom meint dabei schlichtweg einen Grundsatz. Diese 5 Grundsätze sollen menschliche Kommunikation bestimmen und zugleich erklären, wie eng verbale Kommunikation mit Emotion und Beziehung verknüpft ist. Erstes Axiom. Man kann nicht kommunizieren, denn jede Kommunikation, nicht nur mit Worten, ist Verhalten. Und genauso wie man sich nicht verhalten kann, kann man nicht kommunizieren. Kommunikation ist immer ein Verhalten. Verdeutlichen wir dies an unseren Nachbarn. Auf dem Heimweg von einem Fußballspiel sitzen wir im Bus und sind angefressen, da unser geliebter Verein mal wieder verloren hat und der baldige Abstieg droht. In diesem Moment sehen wir unseren Nachbarn einsteigen und merken schon von Weitem, dass dieser maßlos gut gelaunt ist. Das Allerletzte, was wir in diesem Moment wollen, ist eine Unterhaltung mit diesem Kerl. Also drehen wir unseren Kopf zur Scheibe und blicken starr hinaus mit dem festen Plan der Kommunikationsvermeidung. Aber natürlich kommunizieren wir dadurch bereits. Schließlich offenbaren wir mit unserem Verhalten, indem wir die Arme verschränken und uns mit gesenktem, wütendem Blick wegdrehen, dass wir sauer sind und kein Interesse an einem Gespräch haben. Würde unser Nachbar diese Signale richtig wahrnehmen, hätte er uns im Folgenden sicherlich nicht angesprochen. Zweites Axiom. Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt, wobei letzterer den ersten bestimmt. Das zweite Axiom von Watzlawick beschreibt den Zusammenhang von Inhalt und Beziehung einer Aussage zwischen Kommunikationspartnern. Es liegt dar, dass jede Mitteilung des Senders zunächst eine inhaltliche Ebene aufweist, aber zugleich Ausdruck der emotionalen Verbindung von Sender und Empfänger ist. Diese beiden Aspekte hat Schulz von Thun ebenfalls dargestellt. Während wir unsere Hecke schneiden, sehen wir den Nachbarn, wie dieser seine Fensterläden streicht. Wir sagen zu ihm, das ist eine neue Farbe, ist das grün? Diese Aussage vermittelt auf der einen Seite eine Information. Wir stellen fest, dass die Farbe an den Fensterläden unseres Nachbarn neu ist. Mit unserer Nachfrage sprechen wir aber auch den Beziehungsaspekt an. Dazu nehmen wir verschiedene Mittel wie Mimik, Gestik oder Tonfall zur Hilfe. Zum Beispiel können wir die Frage belustigt stellen, um zu verdeutlichen, dass wir die neue Farbe gar nicht schön finden. Wir könnten aber auch Erstaunen ausdrücken, weil die grüne Farbe wunderbar mit den Geranien auf der Fensterbank harmoniert. Drittes Axiom: Die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktion der Kommunikationsabläufe seitens der Partner bedingt. Das dritte Axiom von Paul Watzlawick klingt zunächst kompliziert. Der Satz bedeutet jedoch lediglich, dass jede Kommunikation aus einer Ursache Reiz und einer Wirkung Reaktion besteht. Jemand zeigt ein Verhalten und ein anderer reagiert darauf. Watzlawick stellte diesen Vorgang in einer Verhaltenskette im Kreislauf dar, der keinen Anfangspunkt hat. Wir sind beim Nachbarn zum Abendessen eingeladen und diskutieren nach einiger Zeit. Er sagt: Du hörst mir ja gar nicht zu. Wir antworten: Ich höre nur nicht mehr zu, weil du immer so laut redest. Er sagt: Aber ich rede nur so laut, weil du nicht mehr zuhörst. Diese Diskussion dreht sich im Kreis. Vor allem in partnerschaftlichen Beziehungen ist dieses Phänomen keine Seltenheit. Watzlawick spricht in diesem Zusammenhang von konstruierten Wirklichkeiten, die wir uns schaffen. In der Kommunikation mit unserem Gegenüber legen wir beispielsweise auf bestimmte Ereignisse besonderen Wert und betrachten diese gewissermaßen als Ursache und Auslöser für weitere Ereignisse, die für uns darauf folgen. Wenn wir nun eigenes Verhalten mit dem Verhalten anderer entschuldigen oder erklären, können hieraus Interpunktionsstörungen werden. Unser Gesprächspartner bzw. unsere Gesprächspartnerin sieht aber umgekehrt eventuell sein oder ihr Verhalten nur als Folge unseres Handelns. Paul Watzlawick beschrieb dieses Axiom besonders schön in seinem paradoxen Sachbuch Anleitung zum Unglücklichsein durch die Geschichte mit dem Hammer. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen, also beschließt unser Mann hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm Zweifel. Was, wenn der Nachbar ihm den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er ihn nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile, aber vielleicht war die Eile nur vorgestützt. Und er hat etwas gegen ihn. Und was? Er hat ihm nichts angetan. Der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von ihm ein Werkzeug borgen wollte, er gebe es ihm sofort. Und warum sein Nachbar nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen ausschlagen? Leute wie der Kerl vergiften einem das Leben. Und da bildet der Nachbar sich noch ein, er sei auf ihn angewiesen, bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's ihm aber wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet, den Nachbar öffnet. Noch bevor er guten Morgen sagen kann, schreit ihn unser Mann an: Behalten Sie doch Ihren Hammer, Sie Rüpel! Viertes Axiom: Menschliche Kommunikation bedient sich analoger und digitaler Modalitäten. Analog und digital meint in diesem Fall nicht die Begriffe, wie wir sie heute in Bezug auf Mediennutzung kennen. Mit analog bezeichnet Watzlawick nonverbale Kommunikation wie Mimik, Gestik oder Blickkontakt. Digitale Kommunikation beschreibt dagegen alle sprachlichen Elemente. Diese müssen entschlüsselt werden, zum Beispiel dadurch, dass wir dieselbe Sprache sprechen. Während analoge Körpersprache international entschlüsselbar ist, braucht digitale Sprache denselben gelernten Code. Während die Beziehungsebene oftmals durch analoge Verständigung ausgedrückt wird, sprechen digitale Elemente vor allem den Inhaltsaspekt an. Auch hier können Kommunikationsprobleme entstehen. Eines schönen Sonntagvormittags bringen wir den Müll hinaus und rufen unserem Nachbarn im Vorbeigehen zu: Du hast heute aber eine super Laune. Betrachten wir ausschließlich den Inhalt, also die digitale Komponente unserer Aussage, haben wir es hier mit einer positiven Feststellung zu tun. Wir attestieren dem Nachbarn keinen schlechten Gemütszustand. Nehmen wir nun die analoge Modalität, können wir diese Aussage verstärken, abschwächen oder sogar ins Gegenteil kehren. Das geschieht, wenn wir den Satz mit einem sarkastischen, zynischen oder höhnischen Tonfall sagen und dies gestisch sowie mimisch unterstreichen. Nur im Zusammenspiel aller Faktoren sind wir in der Lage zu erkennen, wie eine Aussage beabsichtigt ist. Fünftes Axiom: Zwischenmenschliche Kommunikationsabläufe sind entweder symmetrisch oder komplementär, je nachdem, ob die Beziehung zwischen den Partnern auf Gleichgewicht oder Unterschiedlichkeit beruht. Beim Kommunikationsprozess kommt es immer darauf an, mit wem wir sprechen. Es gelten hierarchische Strukturen, die großen Einfluss auf die Kommunikation haben. In der Regel sprechen wir nämlich mit unserem Nachbarn, unserer Familie und Freunden anders als mit unserem Vorgesetzten. Kommunikation auf Augenhöhe ist symmetrisch, während komplementär eine unterschiedliche hierarchische Ordnung zwischen den Kommunikationspartnern bedeutet.
Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me.